HR2 Kultur. Lebenswert.
Mit Klaus Hofmeister herzlich willkommen zu Lebenswert, den Gesprächen am Feiertag. In den kommenden 2 Stunden laden wir Sie wieder ein, mit uns Lebenserfahrungen auszutauschen. Heute geht es um das Thema der Schatz der Erinnerung. Wir dachten, das passt gut an einem Tag der deutschen Einheit. Dieser Feiertag ist ja Teil der deutschen Erinnerungskultur. Wir erinnern uns an die Vollendung der deutschen Einheit, an die friedliche Revolution und den Mauerfall und nehmen das alles zum Anlass, uns auch wieder einmal darüber zu freuen. Neben dieser staatlichen Erinnerungskultur gibt es ja auch, wenn man so will, eine ganz persönliche oder auch eine familiäre Erinnerungskultur. Also eigene Erinnerungen, Familienerinnerungen, die wir einfach pflegen, weil sie uns kostbar sind. Im Grunde sind wir alle voller Erinnerungen. Alles, was wir erlebt haben und was für uns von Bedeutung war, das lagert in unserer Erinnerung und all das Gewesene prägt uns als Persönlichkeiten. Ob wir diese Erinnerungen pflegen, ob wir uns gerne erinnern oder nicht, zu einem großen Teil kann man sagen, wir sind Erinnerung. Darüber möchten wir mit Ihnen ins Gespräch kommen, und zwar ganz praktisch. Welche Rolle spielen Erinnerungen für Sie? Wie erinnern Sie sich? Blättern Sie gerne in alten Fotoalben und Tagebüchern? Besuchen Sie gerne frühere Wohnorte? Haben Sie Erinnerungsstücke zu Hause, die Sie auf keinen Fall missen möchten? Erzählen Sie uns davon unter dieser Telefonnummer, die ich später noch öfters wiederhole, 069 155 6126. Und unser Experte im Gespräch dafür ist Dr. Andreas Meckler, Biograf und Publizist, Leiter des Biografiezentrums München, ein Mann, der sich viel mit Lebenserinnerungen beschäftigt. Herzlich willkommen, Herr Dr. Meckler.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Herr Meckler, Sie kommen jetzt aus der Nähe von München zu uns, wo Sie leben, aber Sie haben in Marburg studiert, also in Hessen. Was sind Sie so für ein Erinnerungstyp? Gehen Sie gerne auch mal so an die alten Stätten und lassen alte Erinnerungen aufleben?
Ganz besonders natürlich die schönen Erinnerungen. Mhm. Studienzeit, das ist etwas im Leben eines Menschen, wenn er schon älter ist, wo er merkt, das waren noch junge Zeiten, da gehe ich gerne hin nach Marburg. Und ich habe auch noch Freunde gerade jetzt wieder besucht auf der Reise aus Marburg, aus der Studienzeit. Und wir haben da Fotobücher gewälzt, wieder Fotos und wieder ja in den alten Zeiten geschwelgt.
Das Schwelgen in den alten Zeiten. Was war das für Sie? Ist das mit Wehmut verbunden über das Vergangene oder ist es Freude über das Gewesene? In welcher Färbung stellt sich die Erinnerung bei Ihnen dann ein?
Also ich glaube, wenn man sich mit Freunden trifft, ist es vor allen Dingen eben die Freude, es ist das Schöne, es ist das, was man auch zusammen getan hat. Beispielsweise künstlerisch haben wir gearbeitet oder eben auch uns für bestimmte Themen interessiert, für bestimmte Professoren, Themen, Vorlesungen und so weiter. Also da ist schon das Schöne, das Vorwiegende.
Mhm. Mehr dazu zur dem Schatz der Erinnerung in den kommenden 2 Stunden in HR2 Kultur Lebenswert über den Schatz der Erinnerung. Und Sie können mitreden in dieser Sendung. Die Gespräche am Feiertag sind für Sie da, um Lebenserfahrungen zu diesem Thema auszutauschen. Die Telefonnummer 069 155 6126. HR2 Kultur Lebenswert ist hier. Wir sprechen heute über Erinnerungen, über Lebenserinnerungen, wie sie uns prägen und wie wir den Schatz unserer Erinnerungen pflegen können. Das Thema passt zum 3. Oktober, dem Tag der Deutschen Einheit. Bei dem haben wir es ja auch mit Erinnerungen zu tun, an Mauerfall und Einheit. Das ist ja ein Teil gesellschaftlicher, politischer Erinnerungskultur. Mein Gast heute in der Sendung ist Dr. Andreas Meckler. Er ist Biograf und Publizist. Er leitet das Biografiezentrum. Das ist die Vereinigung deutschsprachiger Biografinnen und Biografen. Ihr Beruf, Herr Dr. Meckler, ist es also unter anderem Auftragsbiografien zu verfassen, aber Sie kümmern sich auch intensiv darum, andere Menschen in die Lage zu versetzen, ihre eigene Biografie zu schreiben. Sie bieten unter anderem dafür Schreibkurse an. Da werden wir noch ausführlicher drüber sprechen und mehr hören in dieser Sendung. Aber für jetzt reicht es mir festzustellen, dass Sie sich beruflich einfach sehr intensiv mit persönlichen Erinnerungen beschäftigen. Wieso interessiert Sie das eigentlich so sehr?
Es ist einfach bereichernd, natürlich für die Menschen, die es betreiben, die Biografieerinnerung, und natürlich auch für mich, es zu hören. Als Kursteilnehmer, muss ich sagen, sind die biografischen Texte, die meine Teilnehmerinnen und Teilnehmer schreiben, immer authentisch. Sie sind immer berührend auch. Es geht letztlich nach dem Prinzip, schreibe so, als würdest du es deiner besten Freundin oder deinem besten Freund erzählen. Und da würde niemand sagen, oh, ich habe eine Geschichte, die ist so langweilig, hör doch mal zu. Sondern nein, das ist etwas, wo immer etwas herauskommt, was den Menschen authentisch macht und was eben auch erzählenswert ist und vor allen Dingen eben für die Teilnehmer und dann eben auch für die Kinder und die Familien, für die die Texte geschrieben werden.
Mhm. Die Sendung heute ist überschrieben Der Schatz der Erinnerung. Ist die Erinnerung ein Schatz? Man könnte ja auch sagen, das ist Schnee von gestern.
Ja, es gibt einen Kernsatz in der Biografik, der heißt, Erinnerung ist Gegenwart. Das heißt, indem wir etwas erinnern, ist es in uns drin. Und wenn wir etwas erinnern, was beispielsweise schon 50 oder 60 Jahre zurückliegt, dann ist es immer noch in uns drin. Das heißt, es ist immer noch Gegenwart. Und deswegen wirken ja auch therapeutische Gesprächstherapien und auch therapeutisches Schreiben wirken deshalb ja. Und von daher, trotzdem haben Sie natürlich auch recht, dass die Erinnerung nicht immer nur positiv und hell sein kann, sondern eben auch belastend und dunkel. Mhm. Aber worum es bei uns geht, vorwiegend auch in den Schreibgruppen, sind schon eben die lichten, die schönen, die eher auch heldenhaften biografischen Erinnerungen.
Mhm. Wenn man sagt, die Erinnerung, das ist ein Schatz, das ist auch Gegenwart, dieser Schatz ist ja da in mir, ist ja also auch zu aktualisieren, dann ist die Frage, wofür denn oder wozu so ein Schatz?
Die meisten Menschen erzählen mir, dass sie es später bereuen, wenn die Eltern beispielsweise gestorben sind oder die Großeltern und sie eben nichts erzählt haben oder hinterlassen haben aus ihrer Lebensgeschichte, wo sie einfach dann sagen, diese Geschichten sind vergessen. Es gibt ja auch den Spruch, wer vergessen wird, stirbt zweimal. Und das bereuen viele Menschen, was die Familie angeht.
Mhm. Augustinus sagt, unsere Erinnerung ist eine große Halle, also der berühmte christliche Philosoph und Theologe des 4. Jahrhunderts. Unsere Erinnerung ist eine große Halle, durch die wir jederzeit spazieren können, um die Schätze des Gewesenen zu betrachten. Mhm. Können wir das Gute unseres Erlebens dann leicht wiedererleben? Wie zugänglich ist diese Erinnerung eigentlich?
Es ist unterschiedlich. Es hängt natürlich auch von den Themen ab. Und es ist sicherlich leichter, auch da die schönen Erlebnisse besser zu erinnern. Man muss auch so sehen, dass in den Familien die schönen gemeinsamen Taten öfters wiederholt werden und entsprechend dann auch lebendiger bleiben in der Erzählung. Und natürlich die belastenden Erinnerungen, da muss man ja auch sagen, dass man ab einem gewissen Punkt auch professionelle Hilfe in Anspruch nehmen muss. Und da ist dann die Biografiearbeit nicht mehr dafür die geeignete Ansprechpartnerin.
Mhm. Wenn man diese Schatzkiste der Erinnerung aufklappt, und das sind Ereignisse, die sind schön, die sind viele Jahre her, ist es uns möglich, das dann tatsächlich nochmal zu erleben? Haben Sie die Erfahrung gemacht, dass diese Präsenz, von der Sie eben gesprochen haben, diese Gegenwart, dass die dann tatsächlich nochmal auch in dieser Intensität kommen kann?
Wir wissen ja, dass unsere Gedanken unsere Gefühle auch steuern. Und wenn wir eben an schöne Erinnerungen denken, an frühere Zeiten, dann kann uns das emotional auch berühren und eben wieder stärken auch. Das ist ja auch in Krisenzeiten, tut man gut daran, mal an die Zeiten zu denken, wo man eben nicht in einer Krise war, sondern eben, wo man es gut geschafft hat und wo man sich auch als Held gefühlt hat vielleicht oder als Heldin. Und von daher es ist vielfältig letztlich, muss man einfach so sehen.
Würden Sie sagen, wir sollten Erinnerungen pflegen?
Wir tun auf alle Fälle gut daran, etwas zu hinterlassen für unsere Kinder und Kindeskinder, für die kommenden Generationen, weil die nämlich sich auch wiedergespiegelt finden dann in dem, was die Eltern hinterlassen. Und ich habe beispielsweise die Erfahrung gemacht bei der bei den Memoiren meines Großvaters, den ich persönlich gar nicht kannte, dass...
Die haben Sie geschrieben?
Die haben Sie gefunden? Die habe ich bekommen, auf dem Sterbebett meines Vaters, und habe aus diesen Memoiren, aus diesem Buch, was er dann noch mit einer Schreibmaschine und Durchschlägen mit Kohlepapier, etwas, was man heute gar nicht mehr kennt, auch das hat einfach seine Lebenserinnerung aufgezeichnet aus den 20er, 30er Jahren, eben auch die Kriegszeit. Und als ich daraus ein kleines Buch gemacht habe, habe ich meinen Großvater kennengelernt und eben nicht nur ihn, sondern auch einiges an mir. Das ist nämlich das, was man so sagen muss, dass eben ja vieles von den Generationen vor uns weitergegeben werden. Und wir jetzt geben natürlich auch an unsere Kinder und Kindeskinder weiter. Und da tun wir gut daran, das auch schriftlich zu formen. Mhm. Das hat auch einen künstlerischen, literarischen Aspekt.
Erzählen Sie ein bisschen von Ihrem Großvater. Ich habe gelesen, der hat in einem Kurort eine Quelle reaktiviert, oder?
Nein, der hat die sogar auf eigene Rechnung überhaupt erbohren lassen, unter dem Gelächter der Bevölkerung in Bergzabern. Hat da einen Wünschelroutengänger durchlaufen lassen und der hat da diese Quelle entdeckt. Und mein Großvater, der war eigentlich nur ein einfacher Bankangestellter, der hat dann die Leute im Ort, die haben natürlich auch viel miteinander geredet, dann eben ein paar reiche Weinbauern zusammen zu einer kleinen Finanzgemeinschaft zusammengetrommelt, auf eigene Risiko gebohrt, Gelächter. Dann wurde daraus wirklich die Therme ist entstanden und dann kam der Nationalsozialismus, dann wurde das sein florierendes Unternehmen und er wurde enteignet. Und das alles hat er eben auch geschrieben und wie er da dann auch seine persönlichen Überlegungen und seine Motivationen und auch die Ängste und Sorgen und geschildert hat, das ist einfach berührend für die Familie. Das ist ja auch etwas, was ich sehr schätze an meiner Arbeit, dass wir nicht mehr für den Buchmarkt arbeiten müssen, sondern es reicht, wenn wir unsere Kinder, Kindeskinder und Familien und Freunde erreichen damit und die sind glücklich über das, was wir da schaffen.
Ich finde es interessant, dass Ihr Großvater eine Wünschelroutengänger engagiert hat, um dann eine Quelle zu entdecken. Und irgendwie ist es ja fast schon auch ein Sinnbild für das, was Sie heute tun, wenn Sie mit Menschen anfangen, Schreibkurse zu machen, biografische Schreibkurse, dann geben Sie denen ja auch sozusagen die Wünschelroute in die Hand, um die eigenen biografischen Quellen besser zu entdecken.
Ja, ich versuche wirklich, die Menschen auf die Spur zu bringen und ihnen zu helfen. Und die größte Freude habe ich wirklich einmal am Ende meiner Seminartage oder eben auch bei den Kursen, die ich gebe, die Online-Kurse auch, wenn später die Menschen dann wirklich aus einem Nichts heraus sozusagen, das Nichts in Anführungszeichen geschrieben, dann mir ein Buch präsentieren. Und wenn daraus dann wirklich etwas Geformtes entstanden ist.
Mhm. Ich habe einen Bekannten, einen Freund, der schreibt immer zwischen den Jahren ein Familienbuch oder eine Familiengeschichte für das vergangene Jahr.
Ja.
Und auch offensichtlich, um sich das klarzumachen, um es irgendwie zu festzuhalten.
Ja.
Aber er geht dann auch, wie Sie sagen, durchaus auch ins Gespräch mit den anderen Familienmitgliedern. Guck mal, so habe ich das erlebt.
Ja. Das ist natürlich das Schönste, wenn man das machen kann, wenn beispielsweise Vater, Mutter, Kinder über das gleiche Thema erinnern und jeder eine andere Erinnerung hat und man trägt dann die verschiedenen Perspektiven zusammen. Das ist natürlich die schönste Situation überhaupt, die sogenannte biografische Kommunikation. Und das ist auch etwas, was ja in vielen Familien oftmals verloren zu gehen scheint, nämlich dieses Gespräch überhaupt der Generationen. Die Kinder, hat man den Eindruck, sind nur noch da über ihrem Smartphone und die Väter sind beruflich unterwegs, wird oft von der Abwesenheit von Vätern gesprochen. Ich habe leider auch manchmal schon gehört, dass mir ein 80-jähriger Mann nach 2 Tagen Biografiearbeit erzählt hat oder gesagt hat, ich würde ihn besser kennen als sein 50-jähriger Sohn. Wo man eben auch so merkt, dass natürlich auch da große Defizite sind in manchen Familien. Und das sollte man nicht tun. Und man muss auch so sehen, da die Kinder freuen sich, wenn beispielsweise die haben Fragen, Papa, wie hast du denn eigentlich Mama kennengelernt und so weiter. Das sind alles spannende Themen auch. Also es gibt so viel Schönes.
Mhm.
Und generell ist es ja auch so beim autobiografischen Schreiben. Man kann ja auch das weglassen, was beispielsweise einem peinlich ist oder so. Es gibt ja nicht, oder es gibt diese sogenannte biografische Wahrheit, die eben eine eigene ist. Oder Goethe sagte schon Dichtung und Wahrheit. So hat er seine Biografie ja genannt, Autobiografie genannt. Also man schönt natürlich auch, man formt, aber das ist legitim.
Wir haben jetzt schon recht viel gesprochen über das biografische Schreiben. Es gibt aber viele Möglichkeiten, Erinnerungen zu kultivieren und auch den Schatz der Erinnerung. Sie haben, hörte ich, las ich, für Ihre Tochter eine Übung, dass Sie nicht für sie schreiben, sondern Fotos sammeln.
Ja, ich mache für meine Tochter Fotobände, Jahresbände. Die haben 152 Seiten, DIN A4-Format. Ich muss aber schon sagen, dass ich auch in diese Bände reinschreibe. Mhm. Und zwar deshalb, weil wenn zu den Bildern nichts erzählt wird, nichts geschrieben wird, dann sprechen die Bilder irgendwann nicht mehr zu uns. Weil Goethe sagte schon, man sieht nur, was man weiß. Und wenn man eben nichts mehr weiß zu den Personen, dann kann man nur noch allgemeingültige Aussagen machen. Beispielsweise, dass die Kinder immer Matrosenanzüge angehabt haben, deiner wilhelminischen Zeit beispielsweise, das oder also so ein paar Erfahrungen über Mode und so weiter kann man vielleicht herauslesen aus Bildern, aber es ist viel günstiger, wenn man eben auch die Geschichten zu den Bildern erzählt, so wie auch in den Magazinen, ein Bild und seine Geschichte, also auch etwas dazu schreibt, und das mache ich schon.
Hier ist Teil 2 Kultur lebenswert mit Klaus Hofmeister. Es geht bei uns heute um den Schatz der Erinnerung. Am 3. Oktober, dem Tag der Erinnerung an die errungene deutsche Einheit, kümmern wir uns um Erinnerungen und wie sie uns prägen. Erinnerungen sind als Bilder und Gefühle ja Begleiter und sind auch präsent in unserer Gegenwart. Sie gehen mit durchs Leben, sei es als Last und Dunkelheit oder auch als Freude und in der Helligkeit mit der Erinnerung an die Höhepunkte unseres Lebens. Wir sind unsere Erinnerung. Wenn Sie sagen wollen, wie für Sie der Schatz der Erinnerung da ist und wie Sie die Erinnerungen pflegen, ob Erinnerungen bei Ihnen eine große Rolle spielt, ob Sie sich gerne in ihnen ergehen und ob Sie gerne darin schwelgen, ob Sie eine Wohnung haben, in der es viele Erinnerungsstücke gibt, ob Sie gerne haben, dass Erinnerungen weitergegeben werden an Kinder und Kindeskinder, dann erzählen Sie uns davon. Das sind die Fragen und Erfahrungen, über die wir uns freuen. Die Telefonnummer 069 155 6126, der Schatz der Erinnerung. Im Gespräch mit Dr. Andreas Meckler, 069 155 6126. Diese Nummer hat jetzt Herr Sohn gewählt. Ich begrüße Sie. Einen schönen guten Abend, Herr Sohn.
Guten Abend, Herr Hofmeister. Guten Abend, Herr Dr. Meckler.
Ja, guten Abend.
Herr Sohn, welche Erfahrungen bringen Sie mit der Erinnerung ein?
Ja, Erinnerung hat so ein... Das für mich so zwei Seiten. Und ich mache es an einer ganz speziellen Erinnerung fest. Ich habe 1995 eine Frau kennengelernt mit zwei Kindern aus einer ersten Ehe. Und ein halbes Jahr, nachdem wir uns kennengelernt haben, ich bin dann auch relativ schnell zu ihr gezogen, wurde bei Barbara, ich sage jetzt den Namen, weil es ja, naja gut, Barbara gibt es viele, wurde bei Barbara ein sehr aggressiver Krebs diagnostiziert. Und dann gab es verschiedene Klinikaufenthalte, dann gab es Chemotherapie, dann gab es eine spezielle Kur. Und dann ist Barbara am 15. Dezember 2005 verstorben. Und dieses Jahr 2005, ich weiß noch alle Daten genau, wann ich sie in die Klinik gebracht habe, am 13. Oktober, wann sie ins künstliche Koma gelegt worden ist, an meinem Geburtstag am 16. November und eben dann der Todestag am 15. Dezember, im Alter von 49 Jahren. Und an diesen drei Tagen, da lässt mich meine Erinnerung immer sehr, sehr traurig werden. Mhm. Das sind jetzt 14 Jahre her. Und deswegen ist auch dieser Satz, den allgemein gilt, Zeit heilt Wunden, gilt also für mich überhaupt nicht. Ja, und ich weiß, dass diese Erinnerung auch nicht weggeht. Ja. Das passiert nicht. Mhm. Ja, Und ich meine, wir hatten auch schöne Zeiten. Mhm. Doch selbstverständlich. Mhm. Aber diese Erinnerung an die negativen Zeiten,
die ist vorherrschend.
Soll ich sagen, überwiegen? Mhm. Ja, das gehen Sie, das geht, das tun Sie. Mhm.
Ja, Erinnerung ist Gegenwart. Das haben Sie ja jetzt auch wieder deutlich gemacht. Sie könnten beispielsweise, was viele Menschen machen, die mit solchen Schicksalsschlägen konfrontiert werden, beispielsweise Briefe an Verstorbene, an ihre Barbara schreiben oder machen Menschen, wo die Kinder verunglückt sind und so weiter. Also etwas in Briefform, in der persönlichen Ansprache, wo sie auch noch einmal die 10 Jahre in dem Schönen, aber natürlich auch, wie Sie es selbst ja auch schon formuliert haben, in den traurigen und schwierigen Phasen einfach nochmal Revue passieren lassen in der direkten Ansprache. Denn in dem Moment, wo Sie Ihre Barbara ansprechen, auch in Briefform, kommt sie Ihnen wieder nahe. Das ist etwas, was ich empfehle meinen Schreibkursteilnehmern oft bei solchen Problemen. Und dann natürlich auch generell, dass sie ja auch die Erinnerung eben auch an ihre Frau oder Lebenspartnerin, an die Barbara, damit eben auch erhalten. Das ist auch so etwas, was ihnen vielleicht auch Entlastung helfen kann. Generell, das möchte ich nur abschließend noch sagen, man muss sehen, dass biografische Arbeiten hat eine therapeutische Funktion oder eine therapeutische Wirkung, aber es kann oftmals eben auch sein, wenn die Schmerzen zu groß werden, und das sind natürlich mit die größten Schmerzen, die ein Mensch nur empfinden kann, wenn jemand anderes in seiner Nähe stirbt, dann muss man auch sich Hilfe von Therapeuten beispielsweise dann eben auch holen.
Herr Sohn, haben Sie vielen Dank für diese Erfahrung, die Sie mit uns geteilt haben. Und ich gebe jetzt noch mal eine Frage weiter an Herrn Dr. Meckler. Wenn Sie bei diesen Schreibkursen biografisches Schreiben Menschen in ihre Vergangenheit und in die Vergangenheit ihrer Erinnerungen führen, stehen eigentlich dort eher die positiven oder eher auch so die negativen Erfahrungen dann im Vordergrund?
Also in den physischen Biografiekursen, die ich beispielsweise im Kloster Frauenwörth auf der Fraueninsel gebe, da vereinbaren wir gleich am Anfang, dass wir vorwiegend positive Themen überhaupt wählen für die Schreibarbeiten, für die Schreibübungen, für die Texte, die dann eben auch vorgelesen werden. Oder aber, was wir natürlich auch machen, ist, dass wenn jemand ein schwieriges Thema wählt, das bleibt übrigens ja auch nicht aus, weil die Erinnerung ja nicht nur zweischneidig ist, wie der Herr Sohn schön sagte, sondern sie ist unglaublich vielfältig, und da gehört eben auch das traurige, dunkle, negative dazu, dass wir dann aber den Dreh finden in der biografischen Schreibarbeit in der Gruppe, daraus etwas Positives zu ziehen, so wie ich auch hier jetzt eben versucht habe, ihm ein paar Anregungen zu geben, beispielsweise diese Briefe an den Verstorbenen. Das ist wirklich etwas in der Biografiearbeit, was sehr, sehr hilfreich sein kann. Und letztlich ist es so, indem man eben auch den Menschen vor sich sieht, und man kann ihm einen Brief schreiben, der kann auch voller Fehler sein, der muss auch grammatikalisch nicht perfekt sein, sondern das einfach persönlich, und das kann selbst sehr entlastend sein. Also so gehe ich eben auch diese Biografiekurse an.
Was ist, Sie haben das eben schon angesprochen, es gibt so eine therapeutische Dimension, Erinnerungen aufzuschreiben. Worin liegt die Ihrer Erfahrung nach? Warum ist das so?
Naja, das liegt schon darin, dass viele Menschen erstmal den Wunsch haben, es aufzuschreiben, sich auch zu entlasten, und sie wollen es eben formen, und sie bekommen es dann oftmals auch nicht in die Form hin, die sie gerne haben möchten, eben eine beispielsweise leicht literarische oder eben eine überhaupt lesenswerte, wo sie eben sich selbst auch gespiegelt finden in einer, ja, eben nicht mit den kleinen grammatikalischen Macken und so weiter, sondern eben schon schön lesbare Texte. Das ist einfach etwas, was ich oft höre, auch dass Menschen dann gegen Ende ihres Lebens sagen, jetzt schreibe ich noch meine Biografie und dann habe ich meinen Soll erfüllt.
Aha.
Ja, und so muss man natürlich so sehen. Wie gesagt, dieses Therapeutische, es gibt noch eine Übung, die auch, die ich gerne empfehle, wenn man schwierige Themen bearbeitet, beispielsweise auch Konflikte mit Geschwistern, Konflikte mit Eltern oder Konflikte mit dem Chef, dass man einfach mal seine Ich-Figur in die dritte Person umwandelt und in diese dritte Person auch einen anderen Namen gibt und dann einmal auf diese dritte Person schaut und die als Held oder eben auch als tragischer Held dann agieren lässt. Das heißt, alle Personen bekommen in diesem dramatischen, schwierigen Umfeld andere Namen und man schaut dann auf die drauf wie auf ein Marionettentheater. Und dadurch hat man auch eine gewisse Distanz zu sich, aber auch zu den anderen. Und man kann dadurch beispielsweise auch schwierige Liebesgeschichten, gell? Das ist ja auch etwas, was jedes Leben irgendwo durchzieht, mal, dass man die narzisstische Kränkung erfahren hat. Und die zu bearbeiten, das kann man wirklich in der dritten Person sehr schön machen.
Das ist ja eine interessante Anregung, diese Distanz, die man damit schafft und sich dann selbst als Gegenstand der Beobachtung entdeckt. Ja. Also Sie haben gesagt, mein Leben schön formuliert, am Ende nochmal sozusagen dieser Gesamtblick auf die Biografie, alle die Erinnerungen nochmal zusammenzufassen. Aber so beim Schreiben selber ist es dann eigentlich damit getan, dass man das Gewesene einfach nur nebeneinander stellt oder ergibt sich aus der Zusammenschau der Erinnerung, wenn man, wie gesagt, so biografisch schreibt, dann auch noch ein Mehr sozusagen? Entdeckt man da auch noch was? Gibt es das sowas wie, das ist mehr als das Zusammenstoßen von Einzelereignissen?
Ja, es ist letztlich ja ein Prozess, der sich oftmals über Monate, Jahre hinzieht. Also Menschen, die heute mit ihrer Biografie beginnen, schaffen ja in der Regel ein, sagen wir, 200-Seiten-Buch beispielsweise in einem Jahr oder in zwei Jahren. Und man fängt eben mit einer Anekdote oder mit einem Thema an. Man muss noch nicht mal chronologisch beginnen, beispielsweise in seinem Schreiben, sondern man kann auch je nach dem Männer neigen eher dazu, erstmal zu planen, eine Konstruktionsskizze aufzuzeichnen, alle Themen zu listen, die Themen zu ordnen und dann anzufangen. Frauen, das ist jetzt vielleicht nur ein Vorurteil, aber habe ich beobachtet, die beginnen eher zu schreiben. Die schreiben auch eher schon gleich Familiengeschichten, beispielsweise auch über die Söhne, über die Kinder. Das ist etwas, was man manchmal bei anderen gar nicht so entdeckt, die da eher eine Heldengeschichte draus machen, beispielsweise der erste Mann meiner Mutter, das kann ich ja doch sagen, der hat seine 350-seitige Biografie geschrieben und hat meine Mutter als seine erste Frau und immerhin als die Mutter seines ersten ältesten Sohnes nur mit einem Satz erwähnt auf 350 Seiten. Und das hat dann meine Mutter monatelang pikiert.
Ja, zu Recht.
Also wie gesagt, da merkt man eben auch, letztlich ist dieses biografische Arbeiten ist ein dialogisches Arbeiten im besten Falle. Und man tut auch immer gut daran, dann eben auch seine Texte mal den anderen zu zeigen, mit denen man, dem Partner oder den Kindern oder die halt damit zu tun haben.
H2 Kultur lebenswert mit Klaus Hofmeister. Bei uns geht es um Erinnerungen, wie wir sie pflegen, ob sie eine Last sind oder ein Schatz, den wir eben tatsächlich pflegen können. Darüber möchten wir mit Ihnen ins Gespräch kommen. Die Telefonnummer ist 069-155-6126. Und ich begrüße jetzt Herrn Rossius am Telefon. Schönen guten Abend, Herr Rossius.
Schönen guten Abend.
Herr Rossius, Sie haben eine Erinnerungsgeschichte, die Sie mit uns teilen wollen. Worum geht's?
Ja, also ich bin ja Ostpreuße, ne? Und wurden ja 47 vertrieben. Da war ich 6,5 Jahre ungefähr oder 46 Jahre alt, ja?
Ja.
Und, aber dann war ich das erste Mal mit meiner Tante in Ostpreußen wieder mit drei meiner Geschwister. Ne? Wir waren vier damals. Die hat uns alles genau gezeigt. Ich komme aus dem Samland, aus Jani. Jantani heißt das heute. Früher hieß es Palmicken. Ne? Mhm. Das liegt in ungefähr 40 Kilometer vom Königsberg weg. Ja? Und ja, ich muss sagen, als ich das erste Mal in unser Haus reinkomme, das steht noch, ne? Und der Russe hat uns eingeladen gehabt. Und weil meine Tante war schon 2 Jahre vorher da und die hat dann 92, dann hat er gesagt, er würde gerne die Familie kennenlernen, die in dem Haus gewohnt hat, ne? Mhm. Und naja, und so ist eben eine Freundschaft entstanden, ne?
Ach ja, ne? Schön. Ihre Tante hatte keine Bedenken, da nochmal hinzugehen. Die hat diese Einladung von dem Russen, der dort jetzt lebt, eigentlich gerne angenommen.
Ja, nee, das war, ist es ja so, dass das ist, na, wie heißt es? Man muss ja keine Angst haben, ne? Das sind ja auch Menschen.
Ja, klar. Ne?
Und das ist, das Problem ist nur, das war militärisches Sperrgebiet, ne?
Ja.
Noch, und,
Sie sind 92 das erste Mal da gewesen, wenn ich es richtig verstanden habe. Sind Sie seither nochmal da gewesen?
Ja, ich war 8, 9 Mal da, ne? Mhm. Ich war dieses Jahr da und letztes Jahr und das 2 Jahre davor auch und also im Ganzen war ich 8 oder 9 Mal da, ne? Das zieht mich da immer hin, da strahlt so eine Ruhe aus, ne? Und also ich habe auch gute Erinnerungen daran, ne?
Was ist das für Sie? Ist das jetzt wie so ein Urlaubsort, wo Sie sich besonders wohlfühlen oder besuchen Sie Ihre Heimat?
Ja, ich besuche meine Heimat, ne? Ich war ja früher, also ich bin eigentlich so ein bisschen, ich war in Dänemark, in Tunesien, in Ruanda, Burundi, ne? Und habe dort gearbeitet, überall für den Entwicklungsdienst und so, ne? Und irgendwie zieht mich immer jetzt wieder dahin, ne? Mhm. Ne? Und weil es einfach schön ist, ne?
Jetzt hat es wahrscheinlich auch schon wieder seinen eigenen Wert durch die Freundschaft mit den jetzigen Bewohnern, denke ich mir.
Ja.
Schwelgen Sie dann auch noch in Kindererinnerungen, wenn Sie da sind?
Ja, automatisch, ne? als ich das erste Mal da war, da habe ich richtig geholt, ne? Das war wirklich
ergreifend für Sie. Verstehen Sie, Herr Rossius, dass manche Leute, die die gleiche Geschichte haben wie Sie, niemals wieder zurückgehen würden in diese Erinnerung?
Ja, das mein ältester Bruder zum Beispiel, der hat miterlebt, naja, Sie wissen ja, was man mit den Frauen gemacht hat. Und meine Mutter war ja bei uns im Keller, ne? Und dann waren eben da 8, 9 Russen über sie, ne? Aber ein Russe hat uns eben auf den Arm genommen, wir Kinder. Ich war noch damals 4 Jahre alt, ne, als die Russen kamen, ne? Und ja, da hat man es noch nicht so empfunden, ne? Ne? Mhm. Und mein ältester Bruder, der hat eben schon alles so ein bisschen anders gesehen, ne?
Der hat das bewusst mitbekommen, was da damals an Schlimmem geschehen ist und hat sich innerlich abgewendet. Und Sie waren als kleines Kind, das noch nichts wusste, in den Armen dieses Russen und haben eine andere Erinnerung in sich getragen.
Wir waren ja damals 5, 6 Kinder, ne? Und der hat uns 3 Jüngsten auf den Arm genommen und hat uns abgeküsst und so, ne? Aber das waren eben, die anderen haben geschrien, Uri, naja, ist ja bekannt alles. Ne?
Ja, ist klar.
Ja, so wie Sie es erzählen, Herr Rossius, kann ich Ihnen wirklich nur sagen, schreiben Sie es auf. Schreiben Sie es für Ihre Kinder auf, für die Nachkommen. Denn wenn Sie es jetzt nicht aufschreiben, dann ist es verloren. Und man kann natürlich auch beispielsweise beginnen, dass Sie einfach das, was Sie jetzt so erzählt haben, eben auch erstmal aufnehmen auf ein Diktiergerät, ein Tonbändchen oder was Sie da eben auch haben. Aber Sie werden halt die Erfahrung machen, dass es nur, wenn Sie es aufsprechen, dann eben nicht die Form bekommt, die es halt bekommt, wenn sie es eben dann transkribieren, in die schriftliche Form bringen und dann eben auch noch pointieren. Und Sie werden da sehen, so wie Sie es uns auch gerade ganz berührend mitgeteilt haben, wir kennen uns ja gar nicht und ich denke, das wird vielleicht auch den Zuhörern so gegangen sein, dass da doch einiges auch mitgeschwungen hat. Das ist wirklich etwas, was verloren geht, wenn Sie es nicht weitergeben.
Können Sie sich das vorstellen, Herr Rossius, dass Sie sowas machen?
Ja, ich habe schon an meine erste Tochter hat gesagt, Papa, schreib doch mal alles auf, was du im Leben erlebt hast. Ne? Mhm. Und ich habe 6 Seiten geschrieben, das liegt jetzt, das Heft liegt neu bei mir auf dem Tisch. Mhm. Aber jetzt, wo Sie sagen, also ich will es immer aufschreiben. Ich habe ja auch, ich war ja danach in Dänemark und in Afrika und überall, ne? Also nicht überall, aber viel auf der Welt rumgekommen. Ne? Mhm. Und da gab es so viele interessante Geschichten und so, aber ich sage, nach allen anderen Sachen, nach Tunesien und so, ich will da nicht mehr hinfahren, weil ich sage, ich will einfach, ich habe da so ein schönes Bild von und ich will mir das nicht zerstören lassen. Mhm. Ne?
Wirklich, Sie können ja auch, gehen Sie einfach in Schreibgruppen, Biografiegruppen, die gibt es überall in Deutschland, in Volkshochschulen, in kirchlichen Vereinigungen, in Klöstern und so weiter, also auch da. Sie müssen einfach sich da auf den Weg machen, denn das haben wir jetzt auch gehört, Herr Rossius, Sie stecken wirklich voller Geschichten und wenn dann eben auch noch da die Kinder oder die Tochter sagt, Papa, schreib auf, das ist genau die richtige Motivation, weil irgendwann geht's halt nicht mehr. Also auf den Weg.
Herr Rossius, vielen Dank für Ihren Anruf und bleiben Sie noch uns gewogen am Radio, denn ich habe jetzt noch eine Frage an den Herrn Meckler. Herr Meckler, das ist ja auch eine Schwelle, über die man erstmal kommen muss. Jetzt, wenn man mal 6 Seiten geschrieben hat, okay, da ist sicherlich schon was begonnen, aber wie kommt man denn über die Schwelle? Man hat ja vor sich so einen unglaublichen Wust von Erinnerungen und man denkt, das ist ja eine unheimliche Arbeit oder so, aber wie kommt man über die Schwelle, dass es wirklich losgeht dann?
Ja, es gibt natürlich da viele Hilfestellungen, da von Ratgebern zum biografischen Schreiben, von Biografiekursen, eben. Letztlich ist es einfach so, dass man natürlich auch eine gewisse Arbeitsdisziplin sich wirklich angedeihen lassen sollte. Das heißt beispielsweise jeden Tag eine halbe Stunde oder eine Stunde schreiben. Wenn man das kontinuierlich tut, dann werden Sie sehen, dass Sie plötzlich nach 50 oder 100 Tagen haben Sie plötzlich 100 Seiten. Und es ist wirklich dieses wie ein, ja, ich sage mit dem Augenzwinkern, wie ein Maultier einfach seinen Weg gehen und diese Kontinuität, das macht es, weil natürlich diese sogenannte Angst vor dem weißen Papier oder Angst vor der Leinwand oder Angst vor dem leeren Film und so weiter, die hat jeder Kreative. Aber jeder Mensch, das hatten wir auch hier wieder beim Herrn Rossius, er erzählt, steckt ja voll in den Geschichten drin. Sie sind in ihm drin, sie müssen nur raus. Und das heißt einfach jeden Tag einfach nur schreiben. Man muss noch nicht einmal in der ersten Version schon druckreif schreiben, sondern im Gegenteil, es ist günstig, am Anfang einfach rauszuschreiben, den Text liegen zu lassen und dann nach Tagen oder Wochen dann wieder in die Überarbeitung gehen. Und Sie werden halt sehen, die Biografie schreibt sich letztlich von selbst.
Man kann sich, glaube ich, dann auch dadurch blockieren, dass man schon literarische Ansprüche in sich hat und denkt, das muss jetzt schon, die Sätze müssen schon rund sein oder solche Dinge.
Nein, müssen sie eben überhaupt nicht. Und es ist vor allen Dingen eben auch so, die Inhalte der Biografie, der eigenen Autobiografie, die liegen ja schon vor, da ist keine Konstruktion drin, da ist bestenfalls halt manchmal, dass man ein bisschen schleift oder dass man sagt, diese Erinnerung, diese Themen möchte ich doch nicht ansprechen und so weiter. Das ist ja alles auch freibleibend. Aber letztlich, die Erfahrung mache ich in den Gruppen und die bestätigen auch alle, die mit Biografiearbeit zu tun haben, dass die Geschichten sind letztlich immer authentisch und sie sind immer dann auch berührend, egal auch wie sie erzählt werden. Beispielsweise, es gibt auch Menschen, die schreiben dann in ihrem Dialekt. Das ist genauso. Und selbst wenn da Fehler drin sind, Schreibfehler und so weiter, das ist nicht die Substanz, die letztlich maßgeblich ist, sondern es ist das erzählte Leben.
Hier ist HR2 Kultur, die Gespräche am Feiertag mit Klaus Hofmeister und unserem Studiogast Dr. Andreas Meckler. Heute am Tag der Deutschen Einheit, der ja ein Teil unserer deutschen politischen Erinnerungskultur ist, sprechen wir über Erinnerungen, wie sie uns prägen, ob wir sie pflegen und ob sie uns überhaupt etwas bedeuten. Das tun wir hier unter der Telefonnummer 069-155-6126 mit Ihnen, den Hörerinnen und Hörern von HR2 Kultur. Herr Seeler ist am Telefon.
Ja, genau.
Einen schönen guten Abend.
Guten Abend, Herr Hoffmann.
Ja, was ist Ihre Erfahrung mit der Erinnerung? Was pflegen Sie?
Also ich bin auch dabei, autobiografisch in die Vergangenheit zu schauen. Mhm. Und als Mittel dazu kommen ja Tagebücher in Frage, das führe ich nicht. Viele machen Fotodokumentationen, kann ich auch nicht nachschauen, was los war. Aber ich habe etwas Besonderes. Mhm. Wenn ich das als kleine Geschichte erzählen darf, ich habe vor 45 Jahren einmal in meine Anzugjacke gegriffen und 2-3 Tickets von Theaterbesuchen gefunden, die ich davor gemacht habe. Und habe dann nachgedacht, was war denn da auf dem Spielplatz und so weiter. Und das war der Punkt, an dem ich, seitdem ich Tickets von jeglicher Art von Veranstaltungen aufhebe und einklebe. Das sind also Tickets von Theaterveranstaltungen, von Sportveranstaltungen, aus dem Kino, vom Faschingsball oder egal wo auch immer man ein kleines Stück Papier bekommt, das behalte ich und klebe es ein. Mhm. Und das ist eine wunderbare Sache. Man kann also Streitfragen klären, wenn man sich mit seiner Frau nicht einig wird, wann was gewesen ist, was wie viel gekostet hat. Mhm. Und da meine Erinnerungsstücke, sage ich mal, aus zwei Welten kommen, einmal 20 Jahre DDR, sprich Ost-Berlin, und einmal 30 Jahre Wiesbaden oder Nordrhein-Westfalen, es kommen auch sehr verschiedene Sachen dabei zum Vorschein. Mhm. Und einmal im Jahr guckt man danach, blättert man durch und freut sich über alles, was man schon erlebt hat. Mhm. Und man kann natürlich aus diesem Fundus viele Anregungen bekommen. Ja. Das ist vielleicht etwas Besonderes. Und zwar geht mir das seit 1975 so. Mhm. Das ist die besondere Art, Erinnerungen zu bewahren. Ja. Und dort sind also von ganz billigen kleinen grauen Tickets bis wunderschönen kolorierten Eintrittskarten, wie wir sie heute oft kriegen, alles vorhanden.
Ja, Herr Seeler, das ist sehr schön. Vor allen Dingen eben auch, wenn Sie dann die Geschichten dazu erzählen beispielsweise. Denn letztlich ist es ja auch so, da wo Sie hingegangen sind zu den Veranstaltungen, das hat ja wirklich etwas mit Ihnen zu tun und zwar existenziell, weil wenn Sie das nicht interessieren würde, wenn Sie beispielsweise ein Theaterstück nicht reizen würde oder Literatur nicht reizen würde oder so, dann würden Sie nicht hingehen oder Musikveranstaltungen oder Filme. Das heißt, generell, wenn man kann seine Biografie auch anhand seiner Leidenschaften in literarischer, künstlerischer, musikalischer Hinsicht auch aufschreiben. Und das ist genau das, wenn Sie eben jetzt zu dieser Sammlung Ihrer Tickets eben nicht die Geschichten dazu erzählen, welche Empfindungen Sie hatten. Vielleicht hat Ihnen ja auch mal etwas nicht gefallen oder aber
alles. Sie hat... Alles, was Sie erwähnen, kommt dabei vor.
Ja.
Positive und auch negative Emotionen.
Ganz genau. Und so würde ich einfach da mal Seite für Seite Ihrer Tickets aufgeben. Sie könnten ja auch beispielsweise Ihre Biografie fast den Titel geben, was genau. Mir auf dem Spielplatz des Lebens gefallen hat oder der Spielplatz des Lebens. Oder
der Spielplan meines Lebens.
So beispielsweise. Genau, es gibt der Soundtrack meines Lebens und so weiter. Also auch da, Sie merken schon, dass man kann dann ab einem gewissen Punkt, wenn man sich auf das Thema einlässt, auch mit den Worten spielen, so wie wir das jetzt auch gerade tun. Und Sie haben es ja schon angedeutet, bis Sie dann eben auch dann letztlich die Formulierung finden, die für Sie passend ist und die auch einen gewissen Reizwert hat. Aber wie gesagt, gerade zu den Tickets die Geschichten zu schreiben, Sie könnten beispielsweise das Schöne an dieser Ticketkonstruktion wäre ja auch, dass Sie haben das Ticket und schreiben beispielsweise einen Text von einer Seite dazu oder einer halben Seite und dann haben Sie schon wieder Ihr Soll erfüllt und sagen wir mal, Sie haben 1000 Tickets, dann hätten Sie fast 1000 Seiten schon für Ihre Autobiografie, das wäre toll.
Ach Gott, das ist ein Wahnsinnsfundus.
Ja.
Aber das kommt in der Stückzahl sogar hin.
Ja, sehen Sie.
Sie werden lachen, ich bin auf diese ganz konkrete Idee überhaupt ja. nicht gekommen.
Ja,
meine Kinder haben immer gesagt, schreib auf, was ja. passiert ist, als wir noch nicht auf der Welt waren.
Ja.
Das war bisher mein einziger Leitfaden für das, was ich schreibe.
Ja.
Aber die Tickets als Linie durch mein Leben zu benutzen, ist eine wunderbare Idee.
Ja.
Aber als letztes habe ich noch eine Sache, die ich loswerden möchte.
Mhm.
Und zwar das wichtigste Ticket, und das macht mir meine Frau schon seit vielen Jahren zum Vorwurf, das ist verloren gegangen. Darauf habe ich nicht drauf geachtet. Am Vorabend vom 9. November von 1989 waren wir in Berlin im Friedrichstadtpalast und haben faktisch, als wir nach der Vorstellung auf die Straße kamen, uns gewundert, warum so viele Leute in Richtung Mauer liefen, in Oranienburger Straße und dort und so weiter. Und das war der Vorabend vom Mauerfall quasi.
Mhm.
Und das Ticket von dem Friedrichstadtpalast, das ist verloren gegangen.
Ausgerechnet.
Das ist eine traurige Sache.
Wissen Sie noch, was damals gespielt wurde?
Nein, weil das ist ein Revue gewesen.
Mhm.
Das ist eine normale Friedrichstadtpalast-Revue
ja.
gewesen.
Mhm.
Wahrscheinlich, ich vermute einfach mal, ich habe das Ticket ja nicht mehr, irgendwie irgendetwas zum 40. Jahrestag, der damals ja
genau.
im Mittelpunkt stand.
Aber Entschuldigung, generell können Sie aber immer auch schreiben, hören Sie mich?
Ja,
generell können Sie immer auch über etwas schreiben, was Sie verloren haben. Und durch das Schreiben können Sie es dann eben zumindest wieder rekonstruieren. Also das ist auch etwas, ein Thema, was biografisch sich in vielen Facetten durchzieht, was ich verloren habe und durch das Schreiben wieder gewinnen möchte.
Also in dem Fall wäre es eine Eintrittskarte, die man verloren hat. Aber was meinen Sie, Herr Dr. Meckler? Gibt es welche Beispiele, meinen Sie, was Sie verloren haben und dann durchs Schreiben wieder rekonstruieren?
Ja, es ist ja generell so, dass die Erinnerung ja nicht nur etwas ist, was man präsent hat, sondern vieles, was man ja nicht mehr erinnert.
Ach so.
Und man kann beispielsweise eben auch sich dem nicht mehr Erinnerten schreibend wieder nähern, indem man darüber schreibt, ich erinnere mich nicht genau, wie es war, aber ungefähr das oder ich habe das und das verloren, jetzt sei es das Ticket oder als ich mal Freunde verloren habe, oder Geld verloren habe und so weiter und was ich daraus dann wieder gewonnen habe an Erkenntnis oder an neuen Perspektiven. Nur so als Anregung eben, dass sie eben auch da es steckt eine Geschichte drin, die sie uns ja auch sehr schön erzählt haben. Und so schreiben sie es auf.
Genau so, so ist es. Und ich habe noch die Erfahrung gemacht, dass wenn man sich einfach in ein Projekt hineinstürzt, dass von Tag zu Tag, von Seite zu Seite, ich sage mal, die menschliche Festplatte immer wieder alte Erinnerungen freigibt.
Mhm. Also das heißt, wenn man einmal anfängt zu graben, dann kommt auch wieder mehr raus.
Da kommt immer mehr raus.
Mhm.
Das ist also eine ganz tolle Erfahrung von mir.
Mhm.
Ich hatte erst viele Skrupel, mit einer Sache anzufangen, zu der ich eigentlich nicht geboren bin oder talentiert bin. Aber es macht dann einen unheimlichen Spaß, das, was ich gerade gesagt habe, festzustellen.
Ja, schön. Herr Seeler, vielen Dank für diese sehr konkrete und sehr anregende Art, Erinnerungen festzuhalten, den Schatz der Erinnerung auch noch durch die ganze Geschichte, die Sie damit verbinden. Dankeschön für Ihren Anruf. Hier ist Teil 2 Kultur lebenswert, die Gespräche am Feiertag mit Klaus Hofmeister und da geht es heute um den Schatz der Erinnerung. Wie gehen Sie mit Erinnerungen um? Halten Sie sie fest? Pflegen Sie sie? Haben Sie Erinnerungsgegenstände? Haben Sie eine familiäre Erinnerungskultur? Fragen, die wir hier austauschen wollen. Ihre Erfahrungen zum Thema der Schatz der Erinnerung. Die Telefonnummer zu uns ins Studio 069 155 6126. Der Biograf und Publizist Dr. Andreas Meckler ist mein Gesprächspartner und auch Ihr Gesprächspartner. Und angerufen hat uns hier im Studio Frau Werrenpfenn. Ich begrüße Sie. Schönen guten Abend.
Guten Abend.
Ja, wie halten Sie es? Was haben Sie eine Übung? Was haben Sie als Gedanken beizutragen zu diesem Thema?
Ich habe eine Frage.
Ja.
Und zwar, meine Kinder haben mich immer wieder aufgefordert, meine Lebensgeschichte aufzuschreiben.
Haben wir schon mehrfach gehört jetzt, ne? Dass das die Kinder gerne tun.
Ja, ich finde das auch sehr schön.
Mhm.
Ich habe das bislang nicht getan, und zwar aus dem einfachen Grund, und das ist meine Frage. Meine Lebensgeschichte ist nicht abzukoppeln von den Menschen, mit denen ich gelebt habe. Ja. In meinem konkreten Fall ist das meine Mutter. Und ich habe Hemmungen, darüber zu schreiben, weil es wenig Gutes aufzuschreiben gäbe. Viel Schwieriges, Lebensbedrohliches, alles Mögliche. Und ich frage mich, möchte ich das festhalten? Möchte ich das in die nächste Generation weitergeben? Ausklammern kann ich es nicht, denn dann ist es nicht mehr meine eigene Geschichte. Und trotzdem habe ich Hemmungen.
Ja, wenn ich da gleich mal einsetzen dürfte, Frau Wernpfennig. Sie können natürlich erst einmal schreiben für sich. Das ist etwas, was Ihnen auf alle Fälle Entlastung bringt und Sie vor allem in den Prozess reinbringt. Es gibt generell die Möglichkeit, die Autobiografie in zwei Versionen dann auch zu schreiben. Eben in der privaten Version, das wäre quasi die Ursprungsversion, die Sie für sich schreiben. Und dann, wenn Sie beispielsweise 50 oder 100 Seiten haben, dann eben daraus das zu streichen, was nicht für die Öffentlichkeit, also die Öffentlichkeit in dem Fall ist ja Ihre Familie, Ihre Tochter, wie Sie sagten, oder die Nachkommen, was für die dann eben da sein soll. Das ist wirklich etwas, was ganz praktisch ist. Und Sie werden dann auch etwas sehen in dem Prozess, dass je mehr Sie schreiben, wenn Sie sich auf diesen Weg begeben, dann werden Sie auch viel Positives finden, weil Sie gerade eben auch so angedeutet haben, dass Sie gar nicht viel Positives jetzt einem Kontakt mit Ihrer Mutter erinnern. Aber Sie werden sehen, die Erinnerungen kommen durch das Erinnern. Und mit den zwei Versionen fahren Sie wirklich sehr, sehr gut. Weil, wissen Sie, die Erfahrung, die ich oft mache, die ich oft höre von Menschen, dass sie es irgendwann bereuen, es nicht getan zu haben. Und das ist eben etwas, was Sie vermeiden sollten. Und indem Sie eben mit Ihrer privaten Version beginnen, wo Sie eben auch niemanden in das Manuskript reinschauen lassen, dann können Sie wirklich damit das schaffen, was Ihnen auch Entlastung bietet. Und ich mache es oft auch so, dass ich jemanden, wenn er zu schwarz sieht, ich setze das mal in Anführungszeichen, ihm einfach mal auf ein Gemälde hindeute und sage, schauen Sie, hier gibt es auch helle Seiten und so weiter. Was ist denn das Gute? Auch wo haben Sie auch etwas Schönes erlebt und so weiter? Also wenn man sich auf die Suche begibt, findet man auch Positives, ganz bestimmt. Letztlich auch in jeder Problembeziehung. Das ist eine Erfahrung, die wird Ihnen wahrscheinlich auch jeder bestätigen.
Ich bin durchaus in der Lage, das Positive zu sehen.
Ja.
So viel Abstand habe ich mittlerweile. Aber ich habe so gewisse Hemmungen, weil ich immer wieder denke, sie ist meine Mutter gewesen. Und ich hab einfach Probleme damit, sie für die Nachwelt so darzustellen, dass die problematischen Seiten ihrer Persönlichkeit festgehalten werden.
Ja, aber genauso wie Sie es uns jetzt erzählen, schreiben Sie es doch einfach mal auf, fangen Sie einfach mal damit an. Beispielsweise auch diese direkte Ansprache, liebe Mutter, ich habe enorme Probleme, über dich zu schreiben, über unser Leben zusammen. Und dann können Sie das begründen. Wie gesagt, in der ersten Version schreiben Sie sich einfach von der Seele. Werten Sie gar nicht, sondern einfach schreiben und lassen Sie es schreiben eben auch für sich. Es haben ja auch schon andere Zuhörer erzählt, dass sie Tagebuch schreiben. Das ist ja auch einfach diese dokumentarische Seite, dieses Entlastende, dieses Aufschreiben und damit dann eben auch vor dem Vergessen zu retten. Und so können Sie auch, vielleicht ist die Briefform für Sie auch eine gute Form, die funktionieren kann. Und wie gesagt, nominieren Sie Probleme. Generell ist es beim biografischen Schreiben günstig, immer wieder auch seine eigene Perspektive darzustellen, in dem Sinne, dass man sagt, ich habe es so empfunden, ich sehe das so, vielleicht meine Frau sieht das anders oder meine Mutter sieht das ganz anders, aber ich habe es eben so erlebt.
Frau Wernpfennig, das sind ein paar ganz umfangreiche Hinweise und vielleicht können Sie auf dem Wege dann doch der Bitte Ihrer Tochter dann noch nachkommen, aber eben mit den in dem richtigen Maße, so wie es Herr Dr. Meckler eben gesagt hat. Vielen Dank erstmal und ich hoffe,
danke,
wir konnten
sehr.
Sie ein bisschen anregen. Und wir haben jetzt als nächste Hörerin Frau Rohn am Telefon und da kommt jetzt dann auch mal tatsächlich die Tochterseite ins Spiel. Schönen guten Abend, Frau Rohn.
Ja, guten Abend.
Weil wir sprechen jetzt andauernd über Töchter, die ihre Eltern bitten, was aufzuschreiben, aber sie sind Tochter.
Ja, ich bin Tochter und ich bin sozusagen dazwischen. Ich bin sozusagen das Sandwich, weil ich habe auch noch ein Kind.
Mhm.
Und von daher bin ich froh. Mein Vater ist 88 Jahre alt und der schreibt schon seit vielen Jahren. Mhm. Er nennt das immer die Familiendokumentation.
Ja.
Und angefangen hat das mit einem, oder das gibt es noch, also meine Familie ist durch den Krieg, ich musste viel umziehen. Und es gibt ein uraltes, das glaube ich, die ersten Bilder sind so von 1860, 70, also sozusagen von meinen Urgroßeltern.
Ja.
Da gibt es ein Fotoalbum, das sind auch so richtige Silberprints. Und keiner wüsste heute mehr, wie wir in welchem Verhältnis zu denen stehen.
Ja.
Und mein Vater schreibt aber nicht nur so die Namen, sondern mein Vater ist eher so ein Geschichtensammler und schreibt
sehr
dann
schön.
Die Geschichten dazu.
Ja.
Und manches macht er sehr dokumentarisch. Also so Kriegserlebnisse werden eher so reduziert dokumentarisch, weil das, glaube ich, zu nahe geht. Und irgendwie bin ich froh, dass er das macht, weil ich sehe ihn so selten. Wir reden am Telefon, aber das ist immer was anderes, wenn man zusammentrifft und weil wir einfach so weit auseinander wohnen. Und ich bin so froh, dass er das macht. Und er hat auch so von den 80er Jahren und von den 70er Jahren, also wo ich dann selber Kind war, schreibt er eben. Und ich habe das dann aus der Kindersicht erlebt und werde mich dann schon freuen, wenn ich das dann sehe. Ich habe das ganz anders erlebt, aber da werden schon auch ein paar Erinnerungen bei mir wieder wach gemacht werden, die jetzt irgendwo ruhen.
Ja, schön, was Sie erzählen. Das ist genau das, was die Erfahrung, die man wirklich sagen kann. Wissen Sie, manche Menschen, die sagen, ja, ach, meine Kinder interessieren sich nicht für mich oder für meine Geschichte oder ach, Papa, erzähl doch nicht mehr immer die alten Kamellen und so weiter. Aber irgendwann werden diese ganzen Geschichten sehr, sehr wertvoll sein. Und Sie haben es auch sehr schön geschildert, dass eben die Eltern können über die Zeit der Kinder schreiben, wo die Kinder noch gar nicht so viel Erinnerungen haben oder eben eine ganz andere Erinnerung, weil sie ja eine ganz andere Perspektive haben als Kinder. Und dann diese zwei Welten miteinander zu verbinden und zu sehen, Mensch, das bin ja ich, das ist wirklich etwas sehr Beglückendes. Und da können Sie sehr froh sein, wenn Ihr Vater da schreibt und wenn er das schon jahrelang macht. Es ist schön, es ist auch für den Vater schön, weil man braucht eine Aufgabe auch im Leben. Die Menschen müssen immer wieder auch, um auch glücklich zu bleiben oder dieses Leben zu bewältigen, eben auch Ziele sich setzen und etwas schaffen. Man kann ja nicht einfach nur in den Tag hineinleben und es ist schön, was Ihr Vater macht.
Ich glaube, das ist auch so ein bisschen das Anschreiben. Ich würde sagen, bei meinem Vater trifft das auch so zu, wie Sie das schon genannt haben. Das ist so, weil mein Vater redet nicht so viel. Dass das auch so ein bisschen Therapie ist. Irgendwie ist ihm das auch wichtig, seine Sicht der Welt. Also seine ganz persönliche. Das will er gar nicht veröffentlichen oder
sondern
das ist einfach nur für uns. Und wenn das Wertvollste, was er uns übergibt, dann finde ich, ist es, das ist auch so ein altes Album, da sind noch so alte, also so aus einer Kofferschreibmaschine so Seiten drin. Und die sind da reingeklebt, die sind inzwischen ganz vergilbt, aber ich bin froh, dass es das gibt. Und das ist dann irgendwie für meinen Sohn, der ja nur mit Bildern groß wird, weil die so viel an den Smartphones hängen, finde ich natürlich sowas auch ganz toll.
Ja.
Und die werden dann anhand ihre Sachen sammeln, anhand von Bildern, wenn die Dateien, wenn die digitale Welt es erlaubt, das überlebt.
Ja, das ist ein Problem, glaube ich.
Ja.
Vor allen Dingen auch die Fülle, die wir heute haben. Also wenn man 15.000 Fotos auf seinem PC hat, wird das irgendeine Generation nochmal entschlüsseln können und wird es auch nochmal lesbar sein, schlicht und ergreifend.
Das ist ja dann einfach so, dass wenn wir das heute machen, dann sammeln wir das. Und wenn ich Zeit habe irgendwann, dann schreibe ich meine Geschichten dazu. Und dann sind das Erinnerungen, die da helfen, Geschichten zu schreiben.
Die Bilder allein sind es dann nicht, sondern dann sind die Geschichten dazu Ihnen
wichtig. Das hatten Sie so schön im Eingang ja gesagt, dass die Bilder ja eigentlich erst anfangen zu leben, wenn da Geschichten draus werden.
Ja, weil Sie werden auch die Erfahrung machen, beispielsweise noch Kriegstagebücher aus dem Ersten Weltkrieg, die können wir häufig ja gar nicht mehr lesen, weil die noch in altdeutscher Schrift geschrieben worden sind und so weiter. Also auch da braucht man dann schon einen Übersetzer quasi. Und wenn Sie solche Dokumente haben, dann tut man eben auch gut daran, die dann noch übersetzen zu lassen von jemand, der altdeutsche Schrift lesen kann.
Oder man lernt die altdeutsche Schrift.
Ja gut, man muss immer realistisch sein, dass nur um jetzt beispielsweise 50 Seiten zu übersetzen, jetzt das zu lernen, klar, man kann es machen, wenn man möchte.
Frau Rohn, vielen Dank. Das war auch eine schöne Geschichte, dieses Familienbuch aus dem Jahr 1860, 1870, das bei Ihnen da durch die Generationen gereicht wird. Eine wunderschöne Vorstellung. Ich wünschte, ich hätte es in meiner Familie auch. Die Telefonnummer hier ins Studio 069 155 6126. Pflegen Sie Erinnerungen, pflegen Sie persönliche Erinnerungen, ist Ihnen das wichtig? Sammeln Sie Erinnerungsgegenstände? Das waren so Fragen, die wir gestellt haben. Und wie wirken Erinnerungen nach in Ihrer eigenen Biografie? Und ein Anrufer ist jetzt mit uns verbunden. Er hat die Nummer 069 155 6126 gewählt. Es ist Herr Reinwald. Ich begrüße Sie herzlich. Schönen guten Abend.
Hallo Herr Hofmeister, hier ist Jürgen Reinwald.
Ja, hallo. Herr Reinwald, was ist zum Thema Erinnerungen aus Ihrer Sicht zu sagen? Was bringen Sie ein?
Ich wollte einbringen, dass ich positive Erinnerungen habe an das, was mir mein Vater erzählt hat und das, was er nie aufgeschrieben hat. Der war Vollblutpilot, das heißt, er war Fluglehrer und eine Episode war, wenn er mit seinen Schülern durch die Gewitterwolken geflogen ist und die sind nach allen Seiten rausgepurzelt, dann hat er gesagt, das muss man halt lernen. Ja? Und dann sind wir einmal, erinnere ich mich, nach Hamburg geflogen. Da ist er in der Convair 440 vorne zu den Piloten gegangen und erzählte mir nachher, das war ein alter Kumpel von ihm, der ist kurz vor der Landung in Hamburg wieder rausgekommen und sagt, das Omnibusfahren, das ist wirklich nichts für mich. Und im Endeffekt hat es dazu geführt, dass ich als wehrpflichtiger Stabsoldat in der Eifel gestreichelt habe, ein Jahr lang. Und Maschinenbau studiert habe.
Ja.
Das wollte ich nur, weil vorher die Sachen waren alle so negativ oder traurig oder gefühlsbeladen. Und ich wollte sagen, dass ich eigentlich an meinen Vater positive Erinnerungen habe, das, was er mir so berichtet hat. Und ja, als Ingenieur ist man natürlich nicht bereit, schrecklich zur Feder zu greifen, um das alles aufzuschreiben, aber ich glaube, ich werde es doch tun.
Ja, wie gesagt, Sie können ja auch erstmal anfangen, es einfach zu diktieren. Sie begeben sich damit einfach auf den Weg. Und das ist schön, was Sie sagen eben über Ihren Vater, weil wir wissen ja, es gibt ja die Genetik im biologischen Sinne, eben die Weitergabe von Körpermerkmalen. Das kennen wir ja alles. Dann gibt es natürlich auch das materielle Erbe von Geldern, Häusern oder eben auch von Schulden. Also auch das. Und dann gibt es natürlich auch die sogenannte biografische Genetik, etwas, wo wir eben auch beispielsweise, was wir von den Eltern gelernt haben, wo man ganz merkt, dass manche Kinder eine starke Beziehung zu ihrer Mutter oder zum Vater haben und dann vielleicht auch das Familienunternehmen übernehmen oder eben Fähigkeiten des Vaters verinnerlichen und weiterführen und so weiter. Oder natürlich auch genau das Gegenteil. Aber Sie eben, da kann man wirklich sagen, der Vater als Vorbild, das wäre eben auch eine schöne Schreibübung für Sie, was ich von meinem Vater an Fähigkeiten mitbekommen habe, an Anregungen, an Weltsichten, aber auch eben auch beispielsweise mit dem Leben, mit Lebenssituationen umzugehen. Beispielsweise dieses schöne Bild von Ihnen durch die Wolken zu fliegen und da hin und her gerüttelt zu werden. Andere, die hätten da vielleicht schon, weiß ich es, den Fallschirm aktiviert. Also auch da nehmen Sie diese Geschichten und bringen Sie sie zu Papier oder sprechen Sie sie auf ein Band.
Das werde ich tun.
Hier ist Teil 2 Kultur. Lebenswert, die Gespräche am Feiertag. Das ist Ihre Sendung und unser Thema heute, der Schatz der Erinnerung. Und nächste Gesprächspartnerin dafür ist Frau Reinhardt. Schönen guten Abend.
Ja, guten Abend, Herr Hofmeister.
Frau Reinhardt, was bringen Sie ein?
Ja, ich habe eigentlich das gegenteilige Problem. Mhm. Ich habe über viele Jahre Tagebuch geschrieben.
Ja.
Und für mich habe ich das geschrieben und es sind sehr, sehr intime und sehr existenzielle Dinge, die ich da niedergeschrieben habe. Mhm. Und ich weiß nicht, ich bin mir nicht sicher, ob ich das meinen Nachkommen zumuten soll.
Kann ich verstehen.
Da geht es also beispielsweise um Beziehungen, die sehr problematisch waren. Und es geht um die Bewältigung einer schweren Krankheit. Mhm. Also ich bin am Überlegen, ob ich diese Tagebücher, es sind ungefähr 20, 25 Tagebücher, ob ich die nicht vernichten soll. Es tut mir natürlich in der Seele weh, aber...
Dem Herrn Meckler auch.
Ja.
Ja, Herr Meckler, das kann ich natürlich gut verstehen, dass Sie Vorbehalte haben. Ja.
Naja, Vorbehalte nicht, sondern ich würde Ihnen da empfehlen, dass Sie einfach sich jetzt die Zeit nehmen und Ihre Tagebücher Seite für Seite durchgehen und dann einfach mal beispielsweise das abschreiben, was Sie Ihren Nachkommen hinterlassen möchten. Weil ich kann Sie sehr, sehr gut...
Das ist ja ein Mammutprojekt.
Ja, natürlich. Aber schauen Sie mal, dann haben Sie eben auch jetzt da für die nächsten Monate und vielleicht Jahre noch ein schönes Projekt, was Sie eben auch am Leben hält und begeistern kann, weil Sie werden natürlich auch viel Schönes in Ihrem Tagebuch finden. Und generell, da gebe ich Ihnen vollkommen recht, dass man muss da sehr vorsichtig sein, um das Entsetzen in der Familie gering zu halten, weil eben wirklich manche Notationen, die sind ja dann auch, manchmal schreibt man sich ja auch aus der Wut etwas von der Seele oder eben auch Trauer und manches ist auch vielleicht auch langweilig. Also man sollte da schon an die künftigen Leser denken und da bietet sich's wirklich eben für Sie an, dass Sie einfach das abschreiben oder eben Sie kopieren ihre Tagebücher und dann streichen Sie raus, was auf alle Fälle nicht erscheinen soll. Also wovon ich abraten möchte, das wäre einfach, dass Sie da Ihre 25 Tagebücher vernichten, vielleicht auch noch verbrennen. Das hat man vielleicht manchmal auch mit Liebesbriefen gemacht, früher als Jugendlicher im Zorn. Aber ich habe viele Menschen kennengelernt, die sowas dann auch wieder bereut haben. Andererseits verstehe ich aber auch, dass es vielleicht sehr ungut ist, so etwas zu vererben, unredigiert.
Mhm. Ja, also genau das ist das.
Ja, dann hat Herr Dr. Meckler Ihnen ja jetzt nochmal so ein Projekt aufgeschultert.
ja, das ist ein Mann.
Aber es lohnt, sich ja auch.
Dass ich da die Zeit dazu habe.
Ja, müssen Sie mal sacken lassen.
Okay.
Gut, vielen Dank, Frau Reinhardt.
Ich habe das vergessen, eine wunderbare Sendung.
Das finden wir auch. Wir freuen uns auch darüber.
Ich bin sehr traurig darüber, dass man überlegt, den HR2 zu canceln.
Ja, aber warten wir mal, was daraus wird. Das kann durchaus sein, dass wir uns da wieder hören. Haben Sie vielen Dank, alles Gute, noch einen schönen Abend. Und es gibt noch eine weitere Hörerin, Frau Lohmann-Papst, die ich jetzt herzlich begrüße. Hallo.
Ja. Guten Tag.
Ja, wie ist das bei Ihnen mit den Erinnerungen? Haben Sie da auch eine Kultur, irgendetwas, was Sie pflegen?
Ja, es ist folgendes. Ich war in einer Schreibwerkstatt in der U3L, in der Universität des dritten Lebensalters.
Das ist hier in Frankfurt, glaube ich.
Genau, in Frankfurt. Und ich merkte, es ging also auch um autobiografisches Schreiben. Und das Ziel war quasi eine Autobiografie zu schreiben. Ich merkte nach 2 Semestern quasi, dass ich das nicht schaffe. Bis es gab immer solche Aufgaben, ja, während der Uni, die man frei schreibend erfüllen konnte. Und dann gab es die Aufgabe, anhand eines Familienfotos sich seine Familie zu beschreiben. Und das war quasi die Initialzündung für mich, dass ich merkte, aha, das ist der Schlüssel für mich. Mhm. Ich muss meine ganze Fotokiste in ein Album transferieren und habe es also wirklich ganz, so wie früher, ganz traditionell in ein Fotoalbum angefangen zu kleben und habe dann zu jedem Foto, weil das vorhin noch mal so gesagt wurde, wie wichtig das ist, die Kommentare zu schreiben. Mhm. Ich habe also jedes Bild mal ausführlich, mal weniger ausführlich beschrieben, mhm, und habe quasi bei der Geschichte meiner Großeltern angefangen, die nach Argentinien ausgewandert waren. Mhm. Und das war mir immer so wichtig, meinen Kindern diesen dieses Ereignis und warum das geschehen ist und wieso ich in Argentinien geboren bin, ja, zu erzählen. Mhm. Ja, ich kann das nur empfehlen. Es ist handschriftlich. Ich weiß nicht, wie lange es halten wird, aber für meine Kinder wird es halten.
Hm, ja.
Das wollte ich nur weiter.
Wie viel schreiben Sie, wenn ich das noch, damit ich eine Vorstellung habe? Also Sie kleben ein Bild ein und wie viel schreiben Sie dann, so eine halbe Seite oder unterschiedlich? Oder wie ist, wie
ganz
viel ist
unterschiedlich.
Es
dann? Mhm. Ganz, auch teilweise so, wie es der Platz erlaubt, mhm, bei der Komposition so der Bilder, wie ich sie hinkleben möchte. Und es ist eigentlich schon jetzt eine Etappe fertig und es ruht, weil ich offensichtlich eine sogenannte Schreibhemmung habe, wenn es an meine Jugend geht. Also ich bin quasi bis 16 gekommen, also an meine spätere Jugend. Mhm. Und damit habe ich aber auch angefangen, aber das ist eben noch nicht vollendet. Aber meine Kindheit und Kindheit und frühe Jugend ist also in einem Album und es macht mich sehr stolz.
Ja, ich kann Ihnen da auch nochmal zu diesem Stichwort Schreibhemmung einfach sagen, dieses sogenannte automatische Schreiben, thematisieren Sie es einfach, nehmen Sie ein weißes Blatt und schreiben Sie auf, ich kann über das und das nicht schreiben, ich will darüber schreiben, aber ich kann nicht. Warum eigentlich nicht? Was ist mit mir los? Ist es eine schmerzhafte, also einfach so, wie ich jetzt hier improvisiere, so schreiben Sie es einfach mal runter, ohne Punkt, Komma, ohne Orthographie, da werden Sie dann auch auf eine Lösung kommen. Das ist eine Sache. Und das andere haben Sie auch sehr schön geschildert, eben dieses Ordnen von Fotos ist gleichzeitig eben auch das Leben ordnen, die Familiengeschichte ordnen. Also auch da ist diese Ordnung etwas, was Ihnen und dann eben Ihren Nachkommen sehr gut tut. Und natürlich schon allein so eine Frage, ja Mama, wie bist du denn nach Argentinien gekommen? Also das ist ja schon mal eine tolle Frage, die voller Geschichten ist. Also auch da einfach weiterschreiben. Sehr schön. Und noch etwas, weil Sie es so genannt haben, schön geschrieben haben mit Schreibwerkstatt und Aufgaben von der Uni und so weiter. Letztlich ist es so, wenn Sie sich auf den Weg begeben, finden Sie Ihren Stil. Das ist immer das Wichtige. Es gibt nicht das biografische Schreiben, wie man halt eine Pleuelstange konstruiert oder einen Motor, sondern es gibt mehrere Möglichkeiten und jeder ergreift einfach die Art, die für ihn passt. Und dann sagt er eben auch, das ist mein Werk und das ist eben auch das Schöne. Es ist in der Familie, es ist ein Unikat. Gell? Das ist eben so, wie es den Papa oder die Mama nur einmal gibt, so gibt es dann eben auch da ihr Fotobuch oder ihre Autobiografie eben nur in dieser einen Version und die ist genau richtig so.
Mhm. Ja, ja,
So gut. Wie Sie ein Original sind, gibt es dieses Buch nur als Original.
Ja, ganz genau. Ja.
Schön, sehr anregend. Ja, haben Sie vielen Dank für Ihren Anruf.
Ja, und gerne.
Danke an dieser Stelle auch nochmal all unseren Anrufern, denn Lebenswert in HR2 Kultur geht langsam zu Ende. Ja, die Sendung wird dann gleich auch nur noch eine Erinnerung sein, Herr Dr. Meckler. Wo werden Sie die Sendung ablegen? In der Abteilung Gute Erinnerungen?
Ja, nicht nur das. Ich muss einfach auch sagen, generell, es ist einfach eine sehr wunderbar schön verbrachte Lebenszeit, weil wir sind ja letztlich mit unserem Leben auch die Meister. Wir schreiben unsere Lebensgeschichten selbst und wir sind dafür zuständig, ob wir sie gut schreiben oder weniger gut. Und solche zwei Stunden wie mit Ihnen, Herr Hofmeister, waren und vor allen Dingen eben auch den Zuhörerinnen und Zuhörern, war einfach wunderbar. Ich bin immer sehr, sehr dankbar dafür und Sie werden aber auch die Erfahrung machen, dass auch Ihre Kinder irgendwann sehr dankbar sein werden über Ihre Fotobücher, über Ihre Autobiografie oder eben andere Schriften. Nur, das ist ja auch schön rausgekommen jetzt in diesen zwei Stunden, man muss selbst dann natürlich auch entscheiden, ob man eben bestimmte Konfliktpotenziale, kleine Bomben sozusagen in den Nachlass reinsetzt oder doch lieber rausnimmt.
Ja, genau, da ist auch, glaube ich, ein bisschen Klugheit gefragt. Letztlich dann. Ja. Sehr schön, Herr Dr. Meckler, Sie helfen Menschen, sich schreibend zu erinnern. Sie machen Schreibkurse und Sie haben auch eine Kraft, Menschen dazu ermutigen. Das haben wir heute Abend schon mitbekommen bei vielen Anruferinnen und Anrufern, die sich haben anregen lassen. Mehr über Sie und über Ihre Arbeit gibt es auch natürlich im Internet. Da gehen Sie einfach auf die Seite meckler.com, Meckler mit dem Umlaut, AE und dem CK, also meckler.com, oder auch bei der Adresse biografiezentrum.de. Diese Sendung gibt es dann ab morgen früh auch als Podcast zum Nachhören bei hr2.de. Ich danke Ihnen sehr, Herr Meckler, für Ihren Besuch bei uns im Studio.
Ja, ich danke für die Einladung und für die wunderbaren zwei Stunden.
War mir eine große Freude. Mein Name ist Klaus Hofmeister, alles Gute und Ihnen jetzt noch weiter anregende Stunden mit hr2 Kultur.